Friedemann Karich. Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie. Was Sex angeht, ist die deutsche Gesellschaft gespalten. Während die einen das Ideal der Monogamie hochhalten, legen sich die anderen darauf fest, sich nicht auf eine Person festlegen zu wollen. Sie haben mehrere Sexualpartner oder sind vielleicht sogar Teil eines polyamoren Beziehungsnetzes, also einer Konstellation, die wie eine Zweierbeziehung funktioniert, nur eben mit mehr als zwei Menschen. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Unsere Urahnen zum Beispiel lebten polygam und Großmutters Vorstellung von der Treue zum Mann fürs Leben ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis von historischen Umständen. Diese Blinks laden dich dazu ein, über die Idee der freien Liebe nachzudenken und einen Eindruck davon zu bekommen, wie unterschiedlich Menschen heute ihre Beziehungen gestalten. Blink Nummer 1. Unsere Sexualität ist erst seit kurzem befreit und noch heute scheitern viele Beziehungen an sexueller Unzufriedenheit. Als 1998 die US-amerikanische TV-Serie Sex and the City zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerte, war sie nichts weniger als eine Sensation. Über dem morgendlichen Latte Macchiato und pochierten Frühstückseiern erzählten die Protagonistinnen von ihren schmutzigsten Fantasien, von einer heißen Nacht mit dem Feuerwehrmann und dessen gewaltigem Schlauch. Die Serie bildete ab, was während 99,9% der zivilisierten Menschheitsgeschichte als undenkbar galt. Freie, weibliche Sexualität. Diese war jahrhundertelang unterdrückt und gemaßregelt worden und Frauen galten lange Zeit als mehr oder minder rechtlose Sexobjekte, die vom Mann erworben wurden. Während der Antike und des Mittelalters mussten Männer zum Beispiel Besitz und Status erwerben, um heiraten zu können und das Privileg von ehelichem Sex zu genießen. Die Frauen wurden gar nicht erst gefragt. Hinzu kam die Kirche mit ihrer Lustfeindlichkeit. Sie erklärte Sex für sündig und verbot grundsätzlich den Spaß an der Sexualität. So fanden nicht wenige Ehebrecher und Ehebrecherinnen den Tod am Galgen und auf dem Schafott. Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert schwand die Macht der Kirche zwar allmählich, aber Sex sollte weiterhin der Fortpflanzung dienen und war den Eheleuten vorbehalten. Etwas Bewegung in die starre Sexualmoral kam erst im frühen 20. Jahrhundert. Sexualität wurde langsam von der Moral entkoppelt und in ihrer Lust entdeckt, die nicht mehr dem Ziel der Fortpflanzung unterworfen war. Auch kurzfristige sexuelle Beziehungen wurden vorstellbar. Tatsächlich befreit wurde die Sexualität jedoch erst mit der sexuellen Revolution der 1960er und 1970er Jahre. Damals bildete sich erstmals ein freier Markt der Partnerwahl, der nur dem Gesetz von Angebot und Nachfrage gehorchte. Heute kann theoretisch jeder mit jedem Sex haben oder alle zusammen. In Clubs, Saunas, mittels Dating-Apps und so weiter. Doch der entfesselte sexuelle Markt bedeutet nicht bloß Lust. Die meisten Menschen knüpfen ihren Selbstwert stark an die sexuelle Anerkennung, die sie erfahren. Die Kursschwankungen ihres Wertes an der sexuellen Börse sind für viele mit großem Stress verbunden und können eher dazu motivieren, sich schnell festzubinden und zu heiraten. Eine feste Beziehung hat natürlich Tücken. In einer monogamen Beziehung lässt die sexuelle Lust irgendwann nach. Zwar wird oft dagegen angekämpft, zum Beispiel mit Rollenspielen und Spielzeugen, doch die Statistik sieht nicht gut aus. Eine Studie der Universität Göttingen zeigte, dass über die Hälfte der Beziehungspartner ihre sexuellen Wünsche als nicht erfüllt ansieht. Was folgt, sind Affären, Betrug und Verletzungen. So scheitert im 21. Jahrhundert jede zweite Ehe in Deutschland. Das Modell der monogamen Beziehung ist statistisch gesehen also krachend gescheitert. Höchste Zeit, ganz neu über Sexualität und Beziehung nachzudenken. Blink Nummer 2. Als Jäger und Sammler lebten Menschen wahrscheinlich polygam. Erst mit der Sesshaftigkeit kam der Zwang zur Monogamie. Das moderne Bild der befreiten, lustbetonten Sexualität ist also im Wesentlichen eine Errungenschaft der letzten 60 Jahre. Und davor galt seit jeher das Gesetz von Heim und Herd? Wenn man die Perspektive weitet und die menschliche Prähistorie mit einbezieht, dreht sich das Verhältnis wieder um. Plötzlich erscheint die Monogamie als verhältnismäßig neue Idee. Etwa 200.000 Jahre lang lebten Menschen nomadisch als Jäger und Sammler in Horden von 100 bis 150 Personen. Die einzelnen Mitglieder waren ganz von der Gemeinschaft abhängig und so wurde alles miteinander geteilt. Nahrung, Unterschlupf, Sicherheit und wohl auch Sex. Nach Ansicht des US-amerikanischen Evolutionspsychologen Christopher Ryan und der Psychiaterin Casilda Jetta war Sex damals nicht durch Macht oder Gewalt bestimmt. Die Kinder, die in der Gemeinschaft geboren wurden, waren Kinder der ganzen Horde und nicht nur zweier Eltern. Nur die Mütter wussten wohl, welches Kind ihres war. Einen biologischen Hinweis auf eine freie, gemeinschaftliche Sexualität gibt auch der im Vergleich zu anderen Primaten recht große Hoden des Mannes, da dies von häufigen Ejakulationen zeugt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sich abends in der Höhle nur strikt dieselben Zweierpärchen zusammenfanden. Vieles deutet darauf hin, dass wir den größten Teil unserer Geschichte eine ganz andere Sexualität lebten, poly statt monogam. Das änderte sich vor rund 10.000 bis 20.000 Jahren, als unsere Vorfahren den Speer gegen den Pflug tauschten und das Nomadentum an den Nagel hängten. Der Schritt in die Sesshaftigkeit, also vom Jagen und Sammeln hin zu Ackerbau und Viehzucht, ist eine der grundlegendsten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit. Die Ernährung, die Anatomie, die Gesellschaftsstrukturen, alles änderte sich. Und wohl auch die Sexualität. Die Familie wurde zur zentralen Einheit der Gesellschaft. Mit freier Liebe ließ sich kein Acker bestellen und kein Haus bauen. Um die überlebenswichtige Einheit der Familie zu bewahren, entstanden Regeln und Normen, die sicherstellten, dass Mann und Frau zusammenbleiben mussten. Und so begann unsere sexuelle Unfreiheit mit dem Gebundensein an Haus und Hof. Blink Nummer 3. Wir sind heute eifersüchtiger denn je, doch wir können etwas dagegen tun. Zahllose Mythen der griechischen Antike beginnen gleich. Zeus betrügt seine Frau Hera und Hera rächt sich schrecklich. Hera ist bis heute das erzählerische Inbild von Eifersucht. Auch ihr Zorn auf ihren Partner und ihr Nachspionieren finden ihre Entsprechung in alltäglichen Eifersuchtsdramen, denn Eifersucht kann uns in den Wahnsinn treiben. Dass der moderne Mensch für dieses schreckliche Gefühl so anfällig ist, hat vor allem drei Gründe. Zunächst ist da das romantische Liebesideal, dem wir anhängen. Wir wollen an die bedingungslose Liebe zu der einen Person glauben. Zugleich wissen wir aber auch, dass Verlockungen und Versuchungen hinter jeder Ecke lauern. Auf der Arbeit, in der Bahn, im Restaurant, im Club, im Sportstudio und auf Facebook. Überall treffen wir auf attraktive Menschen und Gelegenheiten und empfinden die große Liebe somit als ständig gefährdet. Ein weiterer, damit zusammenhängender Grund für unsere Eifersucht liegt in unserem Selbstwertgefühl. Unseren Selbstwert erfahren wir durch die Anerkennung, die andere Menschen uns schenken. Und die große Liebe ist die ultimative Anerkennung. Damit bauen wir unseren Selbstwert jedoch auf einem sehr wackeligen Fundament, den Gefühlen und Gedanken anderer. Der dritte Grund für unseren notorischen Hang zur Eifersucht ist unsere Angst vor öffentlicher Abwertung. Wer heute betrogen oder verlassen wird, muss damit rechnen, dass bald das ganze soziale Umfeld davon erfährt. Das macht die Kränkung umso schmerzlicher. Zum Glück sind wir der Eifersucht nicht ausgeliefert und können ihr in drei Schritten entgegentreten. Zuvor müssen wir das Gefühl aber zulassen, die Eifersucht also bewusst spüren und beobachten. Nur so kannst du mit Sicherheit feststellen, ob du wirklich Eifersucht fühlst oder zum Beispiel eher Angst hast oder verunsichert bist. Als ersten Schritt, um der Eifersucht beizukommen, schlägt der französische Philosoph Roland Barthes einen Perspektivwechsel vor. Er besteht darin, einzusehen, dass wir uns selbst eifersüchtig machen. Indem wir das eigene Ich als Ursprung ausmachen, können wir die Eifersucht auch beeinflussen. Denn sie ist eine Emotion wie jede andere und lässt sich lindern und im Zaum halten. Zum Beispiel, indem wir über sie sprechen. Der zweite Schritt heißt Selbstliebe. Er ist wichtig, da wir nur wahrhaftig geliebt werden können, wenn wir uns auch selbst lieben. Und wer sich selbst liebt, hat auch weniger Grund, eifersüchtig zu sein, denn er hat die Gewissheit, liebenswert und wertvoll zu sein, ohne sich darin von einer anderen Person abhängig machen zu müssen. Mit dem dritten Schritt kommt die größte Herausforderung. Wir müssen lernen, uns an der sexuellen Lust unseres Partners mitzufreuen. Um die Eifersucht ganz zu überwinden, müssen wir uns freuen, wenn die Person, die wir lieben, Sex ohne uns hat. So quälend und überwältigend Eifersucht oft ist, es gibt einen Weg, sich und seine Beziehung davon zu befreien. Besonders wichtig dafür sind Selbsterkenntnis und das Mitgefühl mit uns selbst und unserem Partner. Blink Nummer 4. Früher entschied der Geldbeutel über die Liebe, heute haben wir die Qual der Wahl. Was ist Liebe? Für den Autor Friedemann Karich war die Antwort lange Zeit klar. Nur eine Frau wollen, von nur dieser Frau berauscht sein, nur diese Frau verlangen. Heute sieht er in der Liebe das sich im Moment verlieren und gemeinsam die Welt ein wenig zu vergessen. Was bedeutet also Liebe und woher kommen die Vorstellungen, die uns leiten? Liebe, so wie wir sie heute verstehen, spielte lange Zeit für die Partnerwahl gar keine Rolle. In der vormodernen Gesellschaft wurde diese Entscheidung nicht auf Basis von Gefühlen oder gemeinsamen Vorlieben getroffen, vielmehr ging es um das wirtschaftliche Überleben. Denn die Ehe musste eine funktionierende Gütergemeinschaft sein, die dem Fortbestand der Familie diente. Der Geldbeutel war also Kriterium Nummer 1. Diesen Zusammenhang verdeutlicht auch der Ursprung des Wortes für Liebe im Griechischen, Philos. Der Begriff bezog sich ursprünglich auf Haus- und Verwandtschaftsverhältnisse und hatte überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun. Erst später bezeichnete das Wort Philia auch einen Affekt. Daher glich eine zurückgewiesene Liebe eher einer nicht bestandenen Bonitätsprüfung und bedeutete nicht eine schmerzhafte Abwertung der ganzen Person, wie sie heute interpretiert wird. Unser heutiges Konzept der romantischen Liebe inklusive ewiger Treue wäre den Menschen damals wohl genauso seltsam vorgekommen wie uns die schnöde wirtschaftliche Wahl. Die reine Gefühlsliebe ist also ein bisschen wie die Erfindung des Autos. Für uns kaum mehr wegzudenken, aber ein Naturgesetz sind beide nicht. Zunächst bedeutete das Aufkommen der romantischen Liebe eine Befreiung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zwängen. Heute können wir lieben, wen wir wollen. Doch diese Freiheit ist auch ein Problem, denn die schier unüberblickbare Auswahl an potenziellen Partnern macht uns unglücklich. Die Psychologie weiß seit langem, für unbegrenzte Auswahl ist der Mensch nicht gemacht. Schon die Wahl zwischen 10 Joghurtsorten im Supermarkt überfordert uns. Wie fühlt sich dann erst die Wahl zwischen tausenden möglichen Partnern an? Was wir zu spüren bekommen, ist das sogenannte Paradox of Choice. Je mehr Auswahl wir haben, desto unglücklicher werden wir mit unseren Entscheidungen. Sei es im Super oder auf dem Liebesmarkt. Denn vielleicht gibt es da draußen ja doch noch die bessere Wahl. Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, quält uns. Aber Menschen sind nicht nur schlecht im Umgang mit endloser Verfügbarkeit, sie sind auch unzuverlässige Richter. Gerade bei großer Auswahl neigen sie dazu, mögliche Partner nach dem Äußeren zu wählen und nicht nach ihren Charaktereigenschaften. Blink Nummer 5. Monogamie ist eine Illusion, Treue ist es deshalb noch lange nicht. Die monogame Liebe und die sexuelle Treue haben wir nicht nur der Sesshaftigkeit, sondern auch den monotheistischen Religionen zu verdanken. Im frühen Judentum konnten Männer zwar noch mehrere Frauen ehelichen, doch spätestens mit dem Christentum setzte sich durch, dass der Glaube an den einen Gott mit Liebe und Treue zu nur einem Menschen einhergehen müsse. So wurde die monogame Liebe während der Zeit des Mittelalters und mit Entdeckung der neuen Welt zum größten Exporterfolg der christlichen Eroberer. Tatsächlich ist die monogame Liebe etwas, das sich der Mensch ausgedacht hat und das ihm vom Rest der Natur unterscheidet. Denn soweit bisher untersucht, lebt keine Tierspezies monogam. Oft wurden Pinguine als Beispiel für das monogame Liebesideal herangezogen. Pinguineltern kümmern sich zwar in trauter Gemeinschaft um ihre Nachkommen, doch nach 11 Monaten watscheln sie fröhlich auseinander und beginnen ihr nächstes Liebesabenteuer. Und wie ist es mit den Wühlmäusen? Auch diese wurden lange für monogam gehalten. Nun, Wühlmauspaare sitzen zwar, um einen menschlichen Vergleich zu bemühen, jeden Sonntag beisammen und schauen den Tatort. Den Rest der Woche paaren sie sich aber mit allen möglichen anderen Mäusepartnern. Und Schwäne, die Liebestiere schlechthin? Wie viele andere Vogelarten wurden diese lange für monogam gehalten. Neuere Untersuchungen widerlegen aber auch das. Die Monogamie ist also nicht nur eine menschliche Erfindung. Wir halten uns auch selbst kaum daran. Der US-Anthropologe George Peter Murdoch kam in seiner 1949 veröffentlichten Studie Social Structure zu dem Ergebnis, dass nur 43 von gezählten 238 menschlichen Gesellschaften monogam lebten. Und auch das, was wir heute leben, ist weniger echte Monogamie als vielmehr nicht konsensuale Semi-Monogamie, wie es der Autor nennt. Zwar halten wir Treue als Ideal hoch und wollen auch als monogam wahrgenommen werden, doch betrogen wird ständig. Zudem leben wir häufig eine Art Mogelmonogamie, die seriell funktioniert, also eine Abfolge von kurzen oder längeren, mehr oder minder treuen Beziehungen beinhaltet. Wozu aber das ergebnislose Festhalten an einem Ideal, das so oft in einem Scherbenhaufen endet? Die sexuelle Treue mag eine Illusion sein, an der die große Mehrheit scheitert. Die Treue an sich muss es deshalb nicht sein. Das Problem besteht darin, Treue mit sexueller Exklusivität gleichzusetzen. Das ist aber nicht selbstverständlich. Treue bedeutet, für den anderen da zu sein und Versprechen über lange Zeit zu halten. So entsteht aus Treue Vertrauen. Und Vertrauen öffnet den Weg in eine tiefere Beziehung. Wer sich also von der monogamen Liebe ab und der freien Liebe zuwendet, muss sich nicht gleichzeitig von der Treue als Ideal verabschieden. Es geht nur darum, Treue von sexueller Exklusivität zu entkoppeln. Treue bedeutet weniger Besitz, als vielmehr Kooperation und Loyalität. Blink Nummer 6. Wir sind der sexuellen Freiheit nahe und können die letzten Schritte gehen, um sie endlich zu erreichen. Von der antiken und mittelalterlichen Sexualität bis in die moderne Zeit haben wir einen weiten Weg in Richtung sexuelle Befreiung zurückgelegt. Doch scheint es, dass wir auch heute weder wahrhaft frei noch wirklich glücklich mit unserer Sexualität sind. Natürlich sind die Errungenschaften in Sachen sexueller Freiheit gerade in den letzten Jahrzehnten riesig. Noch 1969 war zum Beispiel Fremdgehen in der Bundesrepublik Deutschland strafbar, sofern deshalb die Ehe geschieden werden musste und konnte mit bis zu 6 Monaten Haft bestraft werden. Und bis heute gilt noch immer ein Verbot, doppelt zu heiraten. Die Heirat eines Verheirateten kann mit bis zu 3 Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werden. Aber auch kulturell gibt es noch immer viele sexuelle Unfreiheiten. Paaren in offenen Beziehungen schlägt noch heute Irritation bis hin zu Feindseligkeit und Hass entgegen. Denn die Ablehnung der Polygamie ist tief in unserer Geschichte verwurzelt und polygame Paare führen einen schweren Kampf um die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Sexualität. Die Pioniere der freien Sexualität können uns als Vorbild dienen. Etwa prominente Paare wie Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre oder Max Weber und seine Frau Marianne. Sie führten intellektuelle Ehen, die sexuell offen gelebt wurden. Wenn wir es mit der Befreiung unserer Sexualität ernst meinen, gibt es Wege, mit denen wir unsere Beziehung öffnen können. Der Autor gibt uns dafür 4 Schritte an die Hand. Reden, fühlen, küssen und gehen. Reden ist die Grundvoraussetzung für eine Öffnung. Alle Paare, die eine offene Beziehung führen, reden intensiv miteinander. Und zwar über ihre Gefühle. Um über Gefühle reden zu können, muss man sich ihrer bewusst sein. Deshalb gilt es beim Fühlen, die eigenen Emotionen zu beobachten und zu benennen, ohne sie gleich zu bewerten. Das Küssen steht stellvertretend für die essentiellen Beziehungstugenden Hingabe, Wertschätzung und Zuneigung. Ein Kuss kann einem geliebten Menschen zeigen, warum wir mit ihm zusammen sein wollen. Der letzte Schritt ist das Gehen. Nicht springen, rennen oder fallen. Gemeinsam gehen, und zwar Schritt für Schritt, in gegenseitiger Absicherung. So kann der gemeinsame Weg in eine offene Beziehung gelingen. So sehr wir am Widerspruch zwischen Liebesideal und Liebesrealität leiden, es gibt einen Weg in eine freiere Sexualität. Und wir waren ihr noch nie so nah wie heute. Das waren die Blinks zu Wie wir lieben von Friedemann Karich. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die monogame Beziehung alles andere als selbstverständlich ist. Dass sie bis heute als Ideal gilt, haben wir der Sesshaftigkeit und dem Christentum zu verdanken. Immer noch hält eine Mehrheit daran fest, obwohl sie nicht nur mit den menschlichen Trieben kollidiert, sondern statistisch gesehen auch krachend gescheitert ist. Zeit, sich darauf zu besinnen, was eine erfüllte und freie Sexualität bedeutet. Die polygame Beziehung befreit uns von Lug und Betrug und kann mithilfe gelingender Kommunikation, Treue und Vertrauen für eine erfüllte Sexualität sorgen. Gefällt dir, was du hörst? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com mit dem Betreff Wie wir lieben.